Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute vor 75 Jahren wurde eine amerikanische Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Ausgerechnet Little Boy haben die US-Amerikaner diese teuflische Waffe genannt. Zehntausende Zivilisten starben sofort. Bis Ende des Jahres 1945 waren es mehr als 100.000 Tote. Fast die ganze Stadt Hiroshima war zerstört. Und auch ein Dreivierteljahrhundert danach sind die Folgen der Atombombe zu spüren. Darüber wollen wir jetzt reden mit Dr. Alex Rosen. Er leitet die Kindernotaufnahme der Berliner Charité und er ist Vorsitzender der IPPNW, der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Guten Morgen.
Guten Morgen.
75 Jahre nach dem Atombombenabwurf. Was wissen Sie, wie viele Menschen sind an den Folgen und Spätfolgen dieser Bombe gestorben?
Ja, das Erschreckende ist, dass wir bis heute immer noch das komplette Bild nicht haben und auch nie haben werden. Wir wissen grob, dass im Laufe des Jahres, wie Sie gerade schon gesagt hatten, in Hiroshima etwa 140.000 und in Nagasaki etwa 65.000 Menschen verstarben, akut an den Folgen der Atombombenabwürfe, also der Explosion, des Feuerballs, der Erstickung durch den Sauerstoffmangel, den akuten Strahlenfolgen und den Sekundärfolgen. Man muss sich ja vorstellen, dass von über 200 Ärzten nur 28 überlebten. Das heißt, es gab auch gar keine Infrastruktur, gar keine Hilfsmöglichkeiten im unmittelbaren Folge dieser Atomexplosion. Was wir nicht wissen, ist, was in den nächsten 5 Jahren geschah. Es gab keine Studien, es gab keine Aufarbeitung, Leichen wurden hastig verscharrt, es gab keine Statistiken über Fehlgeburten, und andere relevante Faktoren. Erst ab 1950 wurde durch die US-Armee eine Lifespan-Studie initiiert, die sich dann die Überlebenden anschauten, etwa 120.000 Menschen in Hiroshima und Nagasaki. Aber das ist natürlich nur ein Bruchstück von den tatsächlichen humanitären Folgen. Man kann also davon sprechen, dass Hunderttausende von Menschen an den Folgen von Hiroshima und Nagasaki, an diesen Maren Bombardierung starben und auch bis heute das Krebsrisiko, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Bevölkerung der Hibakusha, der Überlebenden, um 50% gegenüber dem japanischen Durchschnitt erhöht ist.
Gilt das auch für die Nachkommen dieser Überlebenden?
Das ist ein politisch sehr umstrittener Punkt. Die US-Armee und auch die japanische Regierung haben kein Interesse daran, tatsächlich nachzuweisen, dass in den Nachfolgegenerationen der Überlebenden genetische Schäden und erhöhte Erkrankungsraten vorliegen. Man möchte mit der Geschichte abschließen. Man möchte sagen, das war damals alles schrecklich, aber jetzt ist alles besser. Die Studien aus Atombomben-Testgegenden wie Semipalatinsk oder Nevada sprechen eine andere Sprache. Da sieht man eindeutig genetische, chromosomale Aberrationen in den Nachkommen der Menschen, die mit Radioaktivität in Kontakt kamen, gerade diejenigen, die als junge Kinder mit Radioaktivität in Kontakt kamen. Und so muss man konstatieren, dass auch in Hiroshima und Nagasaki selbstverständlich die zweite, dritte Generation auch unter den Folgen dieser Atombombe vor 75 Jahren zu leiden haben.
Hiroshima, die Stadt, war damals fast völlig zerstört. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie heute wieder bewohnbar ist. Kann es sein, dass es da kaum noch atomare Belastungen, radioaktive Belastungen gibt?
In Hiroshima handelt es sich um eine Uranbombe. Man muss sich vorstellen, im Gegensatz zu einer Atomkatastrophe wie in Tschernobyl oder Fukushima, wird hier ein Großteil des Spaltmaterials in Energie umgewandelt. E gleich mc zum Quadrat, Masse wird zu Energie. Und das bedeutet, dass der Großteil dieses Urans tatsächlich in Form von Hitze, in Form von Druckwelle, in Form von radioaktiver Gammastrahlung unmittelbar nach der Explosion freigesetzt wurde. Das, was übrig geblieben ist, ist in Form von radioaktivem Niederschlag, schwarzem Regen heruntergekommen. Durch die Neutronenstrahlung sind weitere Strahler entstanden. Und in Hiroshima ist sehr umfangreich dann dekontaminiert worden. Die obere Erdsohle ist abgetragen worden und die Stadt war ja komplett zerstört. Das heißt, man hat auf den Ruinen der Stadt neu gebaut. Taifune haben ihr Übriges getan. Also sprich, wenn man heute mit dem Geigerzähler durch Hiroshima geht, wird man dort keine erhöhten Strahlenwerte haben. Die Radioaktivität ist längst ins Meer abgeflossen, ist längst unter mehreren Zentimetern Erdoberfläche verschwunden. Im Grundwasser wird man es wohl noch mit sensiblen Methoden nachweisen können. Aber man darf nicht nicht vergessen, auch Hiroshima ist ja im Zuge der Atomwaffentests, den überirdischen in den 50er, 60er, 70er Jahren nochmal radioaktiv verstrahlt worden, ebenso wie Tokio, Berlin und alle anderen Städte der nördlichen Hemisphäre.
Sie sind Vorsitzender der IPPNW, der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Was sagen Sie, ist die Gefahr für die Zündung einer Atombombe heute kleiner als vor 75 Jahren?
Das würde ich gerne sagen wollen. Es ist aber so, dass alle internationalen Experten einhellig der Meinung sind, dass das Risiko eines absichtlich oder unabsichtlichen Einsatzes von Atomwaffen heute größer ist denn je. Die Doomsday Clock, die Uhr, die zeigt, wie nah wir an einer Atomkatastrophe sind, ist näher an Mitternacht als je zuvor. Und man muss einfach sagen, wir leben in einer multipolaren Welt, in der 9 Staaten Atomwaffen besitzen. Die Sicherheitsarchitektur des Kalten Krieges wird Schritt für Schritt abgebaut, auch hier in Europa. Und ein Atomwaffenverbotsvertrag, wie er derzeit bei den Vereinten Nationen vorliegt und zur Ratifizierung vorliegt, wird von Staaten wie USA, Russland, aber auch der Bundesrepublik massiv blockiert und boykottiert. Da arbeiten wir dran mit unserer Kampagne ICAN, die 2017 den Friedensnobelpreis erhielt für diese Arbeit. Wirklich die Welt, die Weltgemeinschaft, die 122 Staaten, die diesen Atomwaffenverbotsvertrag mit auf den Weg gebracht haben, zu unterstützen dabei, Atomwaffen zu ächten und abzuschaffen.
75 Jahre nach dem Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Hiroshima habe ich mit Alex Rosen gesprochen, dem Vorsitzenden der IPPNW, der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.